In den knapp 200 Jahren ihres Bestehens hat sich die französische Fremdenlegion einen beispiellosen Ruf von Tapferkeit, Einsatzwillen und Härte erworben, aber auch von Geheimnis und Abenteuer. Jeder, der die strengen Aufnahmekriterien schaffte, konnte dort eine neue Existenz beginnen und für Frankreich in den Kolonien des Landes kämpfen. Die Einsätze und Erfolge der Legion sind mittlerweile Legende. Auch viele Österreicher haben in der Légion étrangère gekämpft. Die Veteranen stehen in enger Verbindung zueinander. Niemals geht der Kontakt zu dieser zweiten Heimat verloren. Wir durften ein Treffen in Wien besuchen und mit den alten Kämpfern dieser berühmten Einheit plaudern. Wie ist bei, also ihr wart alle lange Jahre bei der Legion, jeder hat natürlich andere Motive gehabt, oder wie ist vom Leben, Sie sind der Älteste, Sie ja. haben die letzten Kriegstage noch in Österreich miterlebt praktisch.
Und den Wiederaufbau habe ich mitgemacht in Österreich auch, bis zu 53 Jahren.
Und was waren da die Motive?
Dann ich war ein ganz kleiner Musikant. Ich hatte sehr viele Talente, wenn Sie will, aber ich hatte keine Basis. Mhm. Einen Professor konnte mir nicht leisten, ich war fast blinder, was nicht viel verdient. Zweitens war ich schon zu alt, dass ich ins Konservatorium reinkommen konnte. Und drittens wollte ich eine richtige Basis, du kannst nur haben im Militär oder bei der Polizei. Ich habe mich bei der Polizei präsentiert, habe einen Examen gemacht. Die haben mich nicht genommen, weil mir 2 Zentimeter gefehlt haben. Mhm. Her hat es keines gegeben. Und dann habe ich mit einem gespielt, der hat so wunderbar Trompete gespielt. Und was hast du gelernt? Der hat gesagt, ich war 5 Jahre in der Legion, du hast 5 für 8 Stunden Musik gemacht.
Das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher
Also ich bin in die Legion gegangen, unter anderem, um sie mit perfektionieren.
Und war das dann auch so?
Und ich war ein ganz kleiner Musiker. Und bevor ich in Pension gegangen bin, also ich war Solist bei der Legion. Ich war Solist, ich war Trompetsolo in der Oper von Clermont-Ferrand. Ich war Chef der Musik vom 92. Regiment in Clermont-Ferrand, von der Garnison.
Ich darf jetzt hier Lebensalter dazu sagen, Sie sind, glaube ich, 95 Jahre alt.
Ach, passt, 94 und 8 Monate.
Okay, also Sie sind der älteste Herr am Tisch.
Und Sie habe keinen einzigen, mal sagen, Professor gehabt, fünfte Trompete zu lernen. Ich habe alles in der Legion gelernt. Und die 20 letzten Jahre, was ich in Clermont-Ferrand war, war ich sogar Professor im Konservatorium und habe selber, wie man sagen, Trompeten gelernt in der Schule. Und ich habe keinen Lehrer gehabt.
Wann sind Sie in die Legion eingetreten?
Im 53er Jahr.
53er Jahr. Ja, bei den anderen Herren, wir haben Jüngere und am Tisch. Es ist bei Ihnen sind alle Träume erfüllt worden, kann man sagen.
Ah ja, was denn?
Ja. Die Legion hat ja immer schon ein sehr hohes Level gehabt. Von 8 Bewerbern sind eigentlich nur ist einer
von
genommen
10
worden.
10 Jahre, ja.
Also sehr, sehr strikte Eintrittsregel. Wie ist bei Ihnen gelaufen, alle? Was waren die Gründe?
Ja, ich bin also eigentlich also ein 39er Jahrgang, also jetzt über 83, und bin also dann zur Musterung gekommen in Österreich, aber der 39er Jahrgang war so ein großer Jahrgang, dass ich nicht einberufen worden bin. Dann bin ich war gelernter Kellner-Koch aus Podgestein, bin ich gebürtiger Podgesteiner, und bin dann ins Ausland, nach Italien und so weiter, habe dort ein bisschen Sprache also, aufgenommen, und dann bin ich zur See gefahren als Steward. Und wie ich also zurückgekommen bin, also habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich dann den zweiten Vertrag Holland-Amerika-Linie und bin über Straßburg gefahren und habe dort die Plakate gesehen, engagez-vous à la Légion, vous voyez des femmes, vous gagnez des bonions, vous voyez des différentes pays, tout ça. Habe ich gesagt, dort müssen wir hin.
Also relativ spontaner Entschluss.
Spontaner Entschluss. Da bin ich also in Straßburg, habe ich angeklopft dort mit noch drei Österreichern, ja, die sind dort mit immer. Dann ist der Sergeant rausgekommen, der Deutsche hat gesagt, was wollt ihr, ihr seid ein bisschen angesoffen, kommt morgen wieder. Dann sind wir am Tag später wiedergekommen und gesagt, der Hase hat es hartnäckig, ja, da kommt einer. Und so bin ich in die Legion gekommen.
Das war im Jahre?
Jahre 1960.
1960, das heißt, Sie haben Algerien...
Ich war 5 Jahre in Algerien.
Mitgemacht, was also einer von den Konflikten her...
Die 2 letzten Jahre in Algerien.
Die 2,5 Jahre ein Krieg und dann haben wir die ganzen anderen 2,5 Jahre haben wir die ganzen Kasernen abgebaut und überstellt nach Frankreich oder den Atombasis Regan nach der Hitte überstellt. Ja. Das haben wir dann alles, die Legion hat das dann alles organisiert.
Sie meinen, wie bin ich in die Legion gekommen?
Ja, und Ihre Motive dazu?
Sehr einfach. Bei uns zu Hause im Wirtshaus, also wir hatten zu Hause ein Wirtshaus, Kaufgeschäft und eine kleine Landwirtschaft. Ne? Da ist bei meiner Mutter in der Küche so regelmäßig ein kleiner, schmaler Mann gesessen in einer Ecke und hat keinen Ton von sich gegeben, außer noch ein Bier. Aber dass der nie was gesprochen hat und die Leute nur gesagt haben, der war in der Legion, war für mich als jungen Burschen was Faszinierendes. Ja. Ja? Das war so geheimnisvoll, mystisch. Ja, und dann höre ich den Freddy Quinn, der sogar hier schon einmal war, in der Musikbox, ne? Brennend heißer Wüstensand. Das hat natürlich meine Fantasie noch mehr beflügelt. Ne? Und nachdem es zu Hause nicht so funktioniert hat, im elterlichen Haus, und ich halt immer ausgeflogen bin, habe ich eines Tages meinen Ranzen gepackt. Der Vater hatte Verständnis für mich, er wusste warum. Ich gehe und hat mir 1.000 Schilling in die Hand gedrückt, hat gesagt, komm anständig zurück. Er hat aber nicht gewusst, wohin ich gehe. Ne? Habe auch nicht gesagt. Habe den nächsten Zug genommen, Ticket nach Marseille. In Villach musste ich umsteigen. Das wäre beinahe nicht gegangen. Da waren 2 bildhübsche junge Mädchen, Töchter eines Juweliers aus Spital in der Trau. Aber die Legion war anscheinend stärker, der Ruf der Legion.
Das heißt, bei Ihnen allen hat dieser Schritt, dort einzutreten, doch Ihr Leben verändert. Kann man das so sagen?
Na ja, absolut, ja. Absolut.
Aber Sie stehen, alles und
so. Ich war Funker die ganze Zeit in der Legion. Ja. Habe ich bis zum Privé-Offizier gemacht. Und wie ich zurückgekommen bin ich dann in die Datenverarbeitung sofort. Und habe durch diese Funkerei, Datenfernübertragung, habe ich mich spezialisiert in der Computerbereich auf die Datenfernübertragung. Habe meine eigene Computerfirma gegründet. Und
jetzt ist die Legion eine der legendärsten Einheiten militärischen, die es auf der Welt gibt. Seit über 180 Jahren besteht sie. Die Ausbildung, der Drill extrem hart. Härter wie oder ja, es kann sich niemand beschweren, ja. Oder man hört immer so Disziplinarmaßnahmen, wo die Rucksackgurte dann gegen Telefondrähte ausgetauscht werden.
Wenn man in Disziplin kommt.
Ja,
man,
genau.
Das ist
wir waren anderes. 52 Nationen, aber da keine Disziplin ist, das war ja richtig Sportell nachher.
Ne? Ja, aber es ist, jeder steht dazu, ja. Und jeder sagt, es hat einen Sinn gehabt.
Absolut, ja.
Danke. Da war die Frau, aber die Kommandantin, die was hier, die Oberst, wer hat der Kasten da, die was da jetzt da war, sagt er, die Legionäre, weil wir alle so gut ausschauen. Ne?
Ja?
Sagt er, wir machen es nicht. Was da, von der Legion gibt es nur 3 Möglichkeiten. Du kommst raus mit dem Pied an der Wand, mit den Füßen vorne, mit dem
Sack.
Ja. Alles ein Protein. Als Mann, wie wir.
Die Legion wäre auch ein Beispiel dafür, wie Multikulti funktioniert, nämlich Disziplin und strenge Führung.
Also das hört man allgemein, absolut. Dass das wirklich das einzige System das ist, wo das
funktionieren kann.
Ja, genau.
Es ist völlig egal, ob du aus China, aus Polen, aus Russland oder aus Deutschland kommst. Du liegst da mit diesen Leuten alle entweder im selben Loch oder gehst in derselben Linie spazieren. Wenn nicht jeder dasselbe macht, funktioniert das nicht.
Wie würden Sie jetzt
wenn Sie Erfahrungen einfließen lassen, wenn jetzt ein 25-Jähriger kommt, abenteuerlustig, der sagt, soll ich zu Blackwater gehen oder die Nachfolgeorganisationen von den Amerikanern, Akademie, Söldner, oder soll ich zur Legion gehen oder die Russen haben die Wagner Group. Was sind denn die Unterschiede?
Naja.
Wenn man das so beurteilen soll, ich glaube, Sie haben im Vorgespräch gehabt, Sie haben da ein bisschen Erfahrungen.
Naja, aber das ist nicht so einfach. Wagner ist ein völlig anderer Schuh. Also Wagner ist ja quasi der russische Staat selbst. Das sind ja alles ehemalige KGB und Spätzner-Leute.
Okay.
Das ist ein völlig anderer Schuh. Das kann man nicht vergleichen mit irgendeiner privaten Firma.
Mhm.
Weil ich glaube nicht, dass eine private Firma, ich meine, außer Blackwater, die hat halt quasi eigene Luftwaffen gehabt. Aber die gibt es schon sehr lange nicht mehr. Und waren in Wahrheit ja nur eine relativ kleine Firma. Die waren halt unglaublich gepusht, weil sie halt gerne auf Leute geschossen haben. Also war verhältnismäßig eine kleine Firma in Wahrheit.
Mhm. Ich glaub,
die waren generell nicht sehr beliebt.
Ein wesentlicher Unterschied, glaube ich.
Also auch in der Branche nicht.
Dass die Legion im Gegensatz oder im Vergleich mit diesen genannten anderen schon auch eine soziale Institution war oder ist. Man ist ja doch irgendwie abgesichert.
Absolut, absolut.
Man hat medizinische Betreuung natürlich, hat man auch anderswo. Aber es läuft doch irgendwie zivilisiert auch ab und im Rahmen der bei uns schon gebräuchlichen Methoden und Mitteln, nicht?
Ja, aber das funktioniert auch nur, weil jeder weiß, was er zu tun hat.
Es ist einfach eine Zucht und Ordnung in dieser Sache drinnen. Und nach den ersten 6 Monate Ausbildungen bist du entweder vollkommen down oder du bist also wieder...
Ich brauche nach 4 Monaten, glaube ich, kriege ich das Käppi blau, oder?
Nein, das kommt drauf an. Also es kann sein, dass du schon noch... Also in der Regel ist es so, dass du es nach dem ersten Monat schon hast.
Nein.
Also jetzt
Jetzt bei uns noch nicht, nein. Bei uns haben sie es erst nach der Ausbildung bekommen.
Das erste Monat verbringst du auf der sogenannten Farm. Das ist irgendwo in der französischen Prärie.
Entschuldige, also in dieser ganzen Zeit ist dieser Kontakt zur Außenwelt eigentlich verboten, oder? Also kommt nicht.
Doch, noch einen Monat darfst du mal als erstes mal rausgehen.
Also die ersten 4 Monate gibt es überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt.
Damals nicht.
Aber wir waren ja nicht in Frankreich, wir waren ja in
Algerien.
Korsika?
Außerhalb Europas.
Ah, okay.
Wir waren ja in Algerien, ja. Und dort hast du also Ausgang gehabt, wenn du dich gut geführt hast und so weiter und so fort. Und wenn du das nicht gut geführt hast und. Dann hast du ja keinen Ausgang gehabt.
Das heißt, ihr habt ja die Grundausbildung auch schon in Algerien gemacht?
Ja, freilich, okay. Ja, wahrscheinlich. Ja. Insider, ja.
Okay. Wie ist bei Ihnen abgelaufen?
Nein, mittlerweile gibt es ein eigenes Ausbildungsregiment. Das ist das 4. Fremdenregiment in Castelnaudary, in der Nähe von Toulouse. Dort machst du deine Grundausbildung jetzt, also alle.
Aubagne ist doch...
Nein, Aubagne ist das
Hauptquartier.
Ist das Hauptquartier. Dort machst du die ganzen Vortests, da unterschreibst du auch den Vertrag und so weiter, dort sitzt auch der General und so. Also das ist quasi der Kopf der Legion. Die Grundausbildung übernimmt ein eigenes Ausbildungsregiment. Und da ist es egal, welche Ausbildung du machst, sei es die Grundausbildung, ein Führerschein, Unteroffiziersausbildung, Funker oder sonst was, das machst du alles in diesem Regiment. Also hat auch eine eigene Vorschule, wo du sämtliche Führerscheine machen kannst, mit Inhouse-Straßen und so. Also du wirst dort richtig gut ausgebildet.
Oder jeder hat einen Beruf in der Region.
Das heißt aber, bei Ihnen allen war das nicht so, man hat das immer gehört, also wenn ich ein neues Leben will, das alte hinter
doch,
mir
doch.
Also schon.
Doch, du kommst hin, also du gehst ins Rekrutierungsbüro, also der schaut zuerst einmal, ob du irgendwie halbwegs gerade gewachsen bist.
Mhm.
Und dann dauert es vielleicht 20 Minuten, hast du einen neuen Namen, ein neues Geburtsdatum, deine Eltern heißen anders. Der Geburtsort wird geändert und wenn du Franzose bist, wird auch die Nationalität geändert, weil es offiziell keine Franzosen gibt.
Also ich kann auch als Franzose zur Fremdenlegion...
Aber du wirst Belgier oder Schweizer?
Da wirst dann Belgier, Schweizer oder sonst was.
Also ich habe wirklich eine komplett neue Existenz.
Genau.
Ah. Nur als Franzose.
Allerdings bringt dir das nichts, weil du keinen zivilen Status hast. Du darfst nicht heiraten, du kannst kein Auto kaufen, du kannst keinen Kredit aufnehmen, du kannst keine Wohnung mieten, nichts. Den einzigen Ausweis, den du hast... Da ist groß und breit der Stempel drauf, wo drauf steht, für administrative Vorgänge ungültig.
Mhm. Okay, also das ist
ja auch nicht...
Weil du lebst ja unter einer anonymen Identität, die gibt es ja gar nicht.
Mhm. Wenn du beim Einsatz jetzt oder so umkommst, wer erfordert dann...
Naja, du gibst natürlich alles an, Du gibst natürlich an, ob jemand verständigt werden soll, wenn dir was passiert oder so. Okay, oder auch nicht. Aber die wissen ja natürlich der wahre Identität und dann werden natürlich die Hinterbliebenen selbstverständlich kontaktiert.
Also. Okay. Und wenn du von der Gestapo, von der Interpol gesucht wirst, kommst du da gar nicht rein.
Also das wird schon überprüft vorher?
Ja, selbstverständlich. Also als Legionär bist du einer der meist überprüften Menschen in ganz Europa.
Das heißt, man kann sich nur kleine,
und auch an der meist
kleine Kriminalitäten, zum Beispiel Finanzbetrug, Ehebruch, okay, in solche Geschichten. Oder
wenn du jetzt Schulden hast oder
Alimente nicht, geht, gezahlt, ja, und solche Sachen.
Das hört man doch nicht. Entschuldige. Was gar nicht geht, sind Mörder, Drogendealer, also da hast du keine Chance. Die halten die maximal fest, bis die Gendarmerie kommt und auf Wiederschauen.
Das war's. Also
das war's.
Okay.
Aber ich meine, so klar, wenn du jetzt Schulden hast oder was, das interessiert keinen. Ich meine, die verpflichten dich aber trotzdem dazu, dass du zurückzahlst. Mhm. Also sie verlangen schon alles von dir. Aber wegen Schulden ist jetzt kein Grund, dass die nicht nehmen.
Aber in die Legion gehe ich ja nicht, dass ich reich werde. Also das
ganz bestimmt nicht.
Das wird
dann nicht funktionieren.
Das ist eher, es ist fast eine Heimat eigentlich.
Ja, absolut. Es ist aber eine Familie. Es ist
Legio Patria Nostra heißt das.
Ja, genau, das ist zersprochen.
Einmal Legionär, immer Legionär.
Da kommen andere Einheiten nicht so dazu oder hin.
Nein, nicht im geringsten.
Also Sie haben die Vergleichsmöglichkeit oder Sie haben auch bei den Amerikanern einmal Erfahrungen gesammelt?
Naja, Erfahrungen gesammelt. Ich habe halt neben denen hergearbeitet.
Und wenn man da das vergleicht mit der Legion?
Es kommt drauf an. Also man kann jetzt sagen, okay, dieser Amerikaner ist für alle Amerikaner genauso wie in der Legion, das geht nicht. Das hat halt jeder seine Aufgabe. Mhm. Die Amerikaner, die sind halt auf das trainiert, was sie machen müssen, und wir machen, was wir machen müssen.
Ja, der Amerikaner, wenn der wüsste, wir müssen eine Dusche nachführen. Nicht? Wir haben keine Dusche gehabt in der
Wüste. Ja gut, der Support ist halt was anderes bei den Amerikanern.
Ja gut.
Also der Komfort war, der fehlt in der Legion.
Ja, wie sind jetzt eure Erfahrungen?
Aber der allergrößte Unterschied liegt hauptsächlich in der Ausrüstung und in der Unterstützung von hinten.
Ich möchte vielleicht, was ich sagen, Erfahrung. Da erinnere ich mich an eine Aussage von Helmut Schmidt. Mhm. Er hat da auch über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und er war ja Offizier, nicht, bei der Wehrmacht. Und dann sagt er, und jetzt werde ich was sagen, was vielen meiner Freunde nicht gefallen wird. Trotz allem hat mich etwas sehr beeindruckt und mich geprägt bei der Wehrmacht oder in der Einheit war Kameradschaft. Und das ist es, was auch ich kennengelernt habe und das mir, als ich zurückgekommen bin in die Großstadt, in diese Anonymität, absolut gefällt hat.
Wie ist es, wenn man dann wieder austritt? Das ist eigentlich, also nachdem der Vertrag erfüllt worden ist und man ist gesund an Leib und Leben, geht man wieder zurück.
Oder kannst du drauf haben, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre.
Oder kannst du auch
ein Leben lang bleiben.
Naturalisation beantragen und du wirst Franzose, ne, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lassen hast.
Kommt auch zu dem Problem mit der österreichischen Staatsbürgerschaft. Wenn man für eine fremde Armee gekämpft hat, verliert man die Staatsbürgerschaft.
Genau, aber nicht, wenn man noch minderjährig ist, dann nicht. Also ich war noch minderjährig, damals war ich ja noch 21, Großjährigkeit, nicht? Mhm. Und ich war 18, also oder 19, also habe ich sie nicht verloren.
Ich war gerade einen Monat über 21, aha, deswegen habe ich es verloren.
Kriegt es der österreichische Staat sofort mit, dass man da, oder ist
na,
das...
Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit meinem abgelaufenen Pass über die... Das hat man mir in der Legion leider nicht gesagt, dass man die Staatsbürgerschaft verliert, weil sonst wäre ich irgendwo bei uns zu einem Bezirksamt gegangen und gesagt, ich möchte meinen Pass verlängern und die hätten nie gewusst, dass ich in der Legion war. Ja? Aber ich habe das lange lang gesagt, ja, wenn ich über die Grenze gefahren bin, ich komme aus der Legion.
Du bist stolz drauf, ne?
Ja. Jetzt bin ich da.
Die waren schon offen, wirst du weg war. Die war die Grenze schon offen.
Ja,
die
waren schon
offen. Aber bei mir war die Grenze noch offen. Wäre das gewesen? Also er sagt, ich gebe den, ja, verlängern wir den Pass und eines Tages, er will ja vielleicht beantragen oder auch genießen, eine kleine Pension oder hat Recht, ne, darauf. Und dann kommt man zwar doch drauf, weil heute alles vernetzt ist.
Ja, mittlerweile schon. Ne?
Allerdings, meine, Fünf Jahre sind in der Pension angerechnet worden, weil ich ja Pension bezahlt habe in Frankreich in der Legion.
So, jetzt sind Sie alle reingekommen in die Legion, sind akzeptiert worden, waren körperlich topfit, haben sich durch die harte Ausbildung
gekämpft.
Ja, genau. Und ja, dann ist das Legionärsleben eigentlich losgegangen. Wie ist es bei Ihnen alle gewesen?
Ja, nach der Ausbildung ist man in ein Kampfregiment gekommen. So man nicht in die Musik gekommen ist.
Oder zu den Bunker. Die waren immer eifersüchtig auf die Musik.
Aber wir haben leider Gottes also auch also Sie, in die Berge.
Aber wir haben noch Musik auch noch gespielt.
Okay.
Das ist zum Beispiel also ein Bild von mir, dort, wo ich gerade den Oberst von meinem Regiment, da haben wir gerade einen Sportcup gemacht, militärischen Fünfkampf.
Sie sind welcher auf dem Foto?
Der gerade einschenkt.
Okay.
Der mit der Pfeife.
Okay. Nein, nicht der mit der Pfeife.
Okay.
Da tut das Foto. Dort, da bin ich mit der Pfeife. Ja, da bin ich aus dem
dass ich das komplettiere, was für den Passport. Wie ich aus der Legion rausgekommen bin, nach den ersten 5 Jahren nach Marseille, habe ich müssen warten, dass ich vom Konsulat, von österreichisches Konsulat, einen Passport kriege. Und der Passport ist gestanden, gültig für einmalige Einreise.
Einmalige Einreise nach Österreich.
Österreich. Ich bin, wenn ich von der Legion weg bin, der Kolonel wollte mich unbedingt behalten. Da habe ich gesagt, ich fahre in Urlaub und komme zurück. Ja, hab ich gesagt. Jetzt habe ich aber keine Ausreise gehabt. Da bin ich noch zum Konsul gegangen hier, zum Botschafter gegangen.
Zum Französischen.
Zum Französischen. Und habe ihm erklärt,
die lassen mich nicht mehr raus.
Ich muss wieder zurück.
Ja?
Der hat mir ein Schreiben gegeben, mit Stempel. Und mit diesem Papier bin ich wieder über die Grenze nach Frankreich und zurück nach Algerien.
Okay. Ja, wie war die Einsatzzeit bei Ihnen alle?
Also ich fange an, ich bin aber als Erster. Ne? Die Einsatzzeit war in 53, 54, 55 war es ganz schön ruhig. In 55 hat es angefangen zum Stinken. Und wegen der Musik, wir waren auch eine Kampfgruppe.
DNB?
Immer eine Kampfgruppe.
Asien waren Sie?
Immer eine Kampfgruppe. Und
das war schon in Algerien.
In Algerien unten, ne?
Indochina?
In Algerien.
Ja, schon. Naja, in 54 war DNB im Puh.
Ich war nur in Algerien. Ich war
okay,
in
okay.
Doch, die Musik, gleich konvokiert worden, stationiert in Telassa. Da war der große Sender von ganz Algerien, der Rundfunksender, zum Beschützen, dass der nicht gesprengt wird. Das war unsere erste Mission, was wir gehabt haben. Es hat 8 Tage gedauert, dann wurden wir abgelöst von den Franzosen. Und in 56er Jahren, oder in 57er Jahren, da war zum Beispiel die Straße von Cisipala bis nach Saida, die Straße, die war gesperrt, da ist kein Konvoi durchgekommen. Die wurden alle angegriffen. Und die Musik hatte Order gehabt, die Straße aufzumachen. Doch wir bewaffnet ein bisschen über die Zähne, unsere Instrumente.
Unterm Sitz. Jetzt sind wirklich mit ihm.
Wir haben die Straße aufgemacht und wurden nicht attackiert. Aber die, was eine Stunde hinter uns gekommen sind, die wurden attackiert. Wenn die ein weißes Käppi gesehen haben, haben sie gewusst, mit uns ist nicht gut, Kirschen zu essen.
Es war wirklich der Respekt.
Wir haben uns respektiert, das kannst du ja verstehen. Jetzt kommen wir nach Saida. Und in Saida war organisiert ein großes Platzkonzert. Und wir haben das Platzkonzert angefangen zum Spielen. Mitten im Spiel haben die Granaten geschmissen und mit Maschinengewehr auf uns geschossen. Mitten im Spiel. Also die ganze Bevölkerung natürlich hat sich aufgelöst. Und es nur der Kommandant von Saida ist sitzen geblieben. Und unser Chef hat das Konzert fertig gespielt für eine Person.
Saida war einer der Hauptausbildungszentren der Legion in Algerien. Ich war in Saida,
ich
ja.
Auch.
Okay.
Dunk, da hat aber sein Adjutant schon in die Kaserne zurückgeschickt.
Das war aber seine Offiziersehre, die er so gesagt hat, ich bleibe sitzen, also so wie der
Pass auf, wir haben eine Mission gehabt, ein Konzert zu machen und das wird gemacht.
Mhm. Ob es nervt oder stört, das wird gemacht. In der Legion wird das, das erzählen von Kamerun, da gibt es kein Zurück.
Ja.
Die Mission muss erfüllt werden. Oh, jetzt haben wir es gemacht. Der hat wahrscheinlich seinen Adjuvanten in die Kaserne geschickt und der hat schon den Rahmenfahrt hergeholt, Verstärkung hergeholt. Ne? Mhm. Nach dem Konzert haben wir eine Formation Defile, Parade und sind von Platz rauf marschiert. Du kennst das leider, da ist drauf. Da hast du das Kriegerdenkmal, dann fährst du nach links, dann nach links, nach rechts durchs Hof, durchs Spital und dann ist die Kaserne.
Oder du kannst auch auf dem Abdel Grimma vergreifen.
Also, Birchan war der Deputat beim Kriegerdenkmal. Wir marschieren da. Ratatatatata. Drei Fehlager hinten mit Maschinenpistolen auf uns geschossen.
Fehlager sind die Rebellen.
Okay.
Die
Rebellen. Auf uns geschossen. Der, was den Mirkas gegangen ist, der ist umgefallen. Bumm. Und ich habe nur die Trompete gehabt, um beim Gebet zu blasen. Kannst du dir vorstellen, was ich für Wut gehabt habe. Ja? Und das ist kein Witz, was ich erzähle, das ist gestanden in Bild-Zeitung. Blutiges Konzert in Gseidler. Das war der erste. Mhm. Und das letzte, da haben wir die Operation drei oder vier mitgemacht, die Musik. Die hat immer, wo der große Operation war, die Musik war immer legionär. Wir waren immer Soldaten.
Ja, ja, das
und nebenbei das waren wir Musiker. Und wir waren aber die beste Musik von Frankreich auch.
Er hat einen wesentlichen Punkt da angesprochen. Man hat sie respektiert. Der Name der Legion ist doch, glaube ich, heute noch so hervorragend, dass junge Offiziere, die sagen wir, von Saint-Cyr, der Offizierschule, abgehen, den Wunsch haben, in der Legion ihren Service zu machen, in ersten.
Ne? Aber nur, der muss die 10 Besten sein.
Ja, ja, natürlich.
In 62er Jahre, beim letzten Tag vom Waffenstillstand, da war in Oran eine Demonstration von den Zivilisten, die wollten nicht, dass Algerien französisch bleibt.
Mhm. US.
Die Prienoir, das war die
US. Die Prienoir.
Das war auch der Ohr, was anderes. Und da hast du ein Regiment gehabt in Oran, das waren die Tirailleurs Marokkaner. Das war ein Regiment mit Marokkanern, mit französischen Offizieren. Die haben die Offiziere, wie man sagen, vielleicht umgebracht oder außer Gefecht gebracht,
ja,
und haben gegen die Zivilisten geschossen. In der Rue de Isli, da waren fast 500 Tote in Oran. Und wir haben die Aufgabe gehabt, sofort nach Oran bewaffnet und zwar gehen wir mit Waffen rein in Oran oder gehen wir mit Musik rein. Und ich war der einzige Unteroffizier in der Musik, der was Chef der Sektion war. Und ich hatte noch die Aufgabe, weil ich hatte Musik gespielt, dass ich die Musik dirigiere. Mir ist ein Mann Kamion gewesen, 20 Kilometer gefahren, gegen Order wieder zurück. Der Katz hat, General Katz,
ja,
der hat nichts gemacht gegen die Marokkaner. Der hat gegen uns gekämpft. General. Wir durften nicht nach Oran, zurück nach Bella West. Jetzt komme ich noch in die Regierung, das habe ich schon gesagt, weil ich war noch bei den anderen. Und wie ich noch bei den Franzosen in Pension gegangen bin, hat mir ein Kollege gezeigt, mein Buch. In Frankreich wird alles aufgeschrieben, was sie machen. Du bist Kaporal geworden, Kaporalchef. Das gemacht, das
deine,
gemacht.
Dein Lebenslauf praktisch in der Armee.
Stell dir vor, meine ersten Noten, was ich gehabt habe in der Legion, in der Ausbildung, Esprit Revolutionär.
Wirklich?
Rot geschrieben. Aber da war da unten, es würde ein guter Gradi werden. Würde ein guter Kommandierer werden.
Naja, das ist
und er richtig Wie man so gehobelt ist, ne?
Ja. Das war eigentlich.
Und will ich noch entschuldigen, dass ich unterbreche, muss noch vergehen. Und will weiterlese. Und will ich noch rausgehen. Aber auf Rot geschrieben. Hat Partizipe am Putsch, da wurde der Putsch in den Golf.
Ah.
War in den 60er Jahren Putsch.
Ja, ich weiß.
Ich habe partizipiert als Putsch, weil ich bin nach Oran gefahren.
Das war die
aber ich habe nichts geschossen, aber ich habe partizipiert als Putsch.
Okay.
Antigolist. Gegen den Golf. Rot. Steht davor. Und ich komme in eine Gegend, Clermont-Ferrand, wo die SS so gehaust hat. Kannst du dir vorstellen. Da hat keiner gesprochen mit mir am Anfang. Aber ich habe das so gedreht, die Offiziere, aber ein Orchester zusammengebaut und zum Tanzen gespielt. Da war ich gleich Kumpel über.
Dann hat es wieder gepasst.
Und da war ich gleich überall empfangen. Aber die haben niemals gewusst, dass ich ein Deutscher bin.
Wirklich nicht?
Nein. Ich war schon französischer Staatsbürger.
Das war von der Sprache
her. Ich war ja schon französischer Staatsbürger.
So, wie bei den anderen her. Sie ist aber die. Die
Putsch ist auch ein Thema eigentlich, dass man kurz vielleicht.
Naja, de Gaulle hat er dann Algerien zurückgeben müssen und also es ist in die Freiheit entlassen worden. Der ganze Krieg war umsonst und
ist nicht gut angekommen bei den beim Offizierskorps.
Nicht nur bei der Legion, auch bei der gesamten Korps d'Afrique, ne?
Ja.
Armee d'Afrique. Der de Gaulle hat doch alle verraten. Das war ein richtiger Verräter, ja?
Da hätte seine Mutter verkauft, dass er am Ruder bleibt. Das habe ich gesagt, aber in Frankreich. Okay. Das hat dann erklärt, weil ich den Städtchen rot.
Politik ist Politik, nicht? Und die Generäle natürlich eignen sich nicht unbedingt immer als Politiker. Sonst wäre vielleicht der Putsch auch ein bisschen anders ausgegangen.
Genau, ja, war ungeschickt angezeigt. Ja.
Also, weil ich kann mich erinnern.
Ich war in meinem Regiment auch schon, oder meine Sektion, in diesen Hubschraubern, die Bananen, wie wir sie genannt haben, und sollten nach Algier fliegen beim Putsch. Unser Kolonel war so schlau und hat abgewartet, ne?
Ja.
Wie sich das entwickelt.
Ja, okay. Ein paar Minuten. Ja. Jetzt war es früher so, dass die Legionäre eigentlich als Kanonenfutter angestellt worden.
Ja,
als Söldner für die Kolonie, die französischen in Afrika. Im Laufe der Jahre ist die Legion aber zu einer absoluten Eliteeinheit geworden. Ja, der Drill
war auch zivilisierter geworden.
Ja, aber der Drill war einfach besser. Man hat alles besser beherrscht wie viele andere, schneller, härter und der Nimbus ist gewachsen. An der Elfenbeinküste, glaube ich, haben 300 Legionäre den ganzen Aufstand niedergeschlagen. Also die Taten waren
immer. Kulwese, ja.
Ja, waren immer.
Kamerun, ne? 63, wie viel waren 63?
Auf der Elfenbeinküste waren
62,
die sich gegen 2000 Mexikaner verteidigt haben.
Ja, gut, das ist jetzt der legendäre Feiertag der Legion Kamerune von 1863.
Es ist viele Male Kamerune gemacht worden in der Legion. Dieses Kamerune, Worte gesagt, wenn sie irgendwo in Kampfeinsatz waren, übermächtig, der Gegner gesagt, jetzt machen wir Kamerune. Ob das die Chinesen auf der Rückholung in Gat in Indochina waren, haben die Kamerune gemacht. Bis zum letzten Mann.
Also das ist mehrmals, wie ist es euch denn persönlich in diesen Jahren ergangen?
Das war die beste Zeit meines Lebens.
Na wunderbar, es war alles bestens, ja. Wir waren im zweiten Panzerregiment, das ist immer ein Einsatzregiment gewesen. Wir waren pausenlos im Einsatz. Und es sind ununterbrochen also irgendwo also
keine Kämpfe großen gewesen. Ruhephasen und
wenig,
so.
Wenig, immer wieder, ja. Man hat schon auch Urlaub gemacht in Mostaganem, in Alger und auf dem Meer. Aber noch kurze Repos immer wieder in den Kampfeinsatz gekommen.
Und dann haben Sie noch eine Kolvesie, haben Sie von Kolvesie was gehört?
Nein, den Begriff kenne ich
Kolvesi.
Nicht. Kolvesi. Achso, Kolvesi, ja,
die Katangas, schöne Dame.
Der König von Belgien hat den Giscard d'Estaing angerufen, um Hilfe gebeten, weil die von Kongo sind raufgekommen, haben die ganzen Zivilisten umgebracht. Mhm. Und der Giscard d'Estaing, ohne jemand was zu sagen, hat telefoniert nach Korsika. Kolonel,
Legion soll kommen.
Da konnte der dort gleich Alert gemacht. Wieder die Order gehabt, da sind schon ein Flugzeug drin gewesen. Nächsten Tag war sie in Kolivisi. Dann haben das ganze Stadt haben sich befreit.
Also.
Und da wurde noch kritisiert, weil im Parlament wurde nicht verhandelt. Was im Parlament was verhandelt, steht in der Zeitung, im Fernsehen, da war die ganze Welt weiß, was noch geschieht.
Ja, aber ihr wart doch sicher in vielen Konflikten, wo man eigentlich weniger gehört hat.
Ja, was denn?
Das ist also die nicht großartig in Illustrierten oder so abgefeiert worden, sondern eher diskret passiert sind. Jetzt erzählen Sie mal ein bisschen. Sie sagen, die beste Zeit und der Vergleich mit Amerikanern.
Die beste Zeit? Nein, der Legion natürlich. Aber insgesamt.
Afrika.
Kann nicht jeder von sich sagen, die beste Zeit für alle, also die ganze Zeit. Ich kenne ja auch habe zwei Beispiele, wo sich zwei das Leben genommen haben, die einfach zerbrochen sind. Für die war das.
Also, das hört man auch immer wieder, die zerschellen eben an der Ausbildung, an der.
Auch, schauen Sie, wie in jeder Armee gibt es natürlich in der Legion auch gewisse Charaktere, dem man lieber aus dem Weg geht. Ne?
Ja.
Das ist ja nicht zu vermeiden in einer Armee. Ne?
Oh ja.
Und das wird für jemanden, der zart beseitet ist, dann natürlich Endstation. Ne?
Aber geht einer, der zart beseitet ist, zur Legion?
Zum Beispiel also der Jünger, das war sicher ein sehr zart beseiteter also Dichter und Philosoph. Der ist auch in die Legion gegangen. Der Kohl Porter war ein Musiker, der ist auch in die Legion gegangen.
Aber wir haben sie nicht das Leben genommen.
Oder der Rosenthal, ja, von der Porzellan Rosenthal, der hat gesagt, die 5 Jahre Legion, die waren für mein Leben bildend. Dort habe ich wirklich was gelernt.
Das glaube
ich. Du bist ein Mann geworden.
Ja?
Kannst sagen, was du bist.
Was ist das markanteste Ereignis? Oder was hat dich am meisten beeindruckt?
Am meisten beeindruckt,
im Positiven wie im
hat
Negativen,
mich einfach also immer also diese Spannungen im Einsatz, wo man nicht gewusst hat, kommen wir zurück oder kommen wir nicht zurück. Man hat also von einem Tag auf den anderen gelebt und die Kameradschaft im Einsatz war einfach also unvorstellbar groß.
Und wenn wir in Operation gegangen sind, waren wir schön rasiert, frische Wäsche angezogen, da haben wir Angst gehabt, wenn man verwundet ist, das ist ja
trotzdem. Hör mal schlecht aus schon.
Und die schönen Momente, ich muss noch gehen. Die schönen Momente habe ich sehr viel erlebt in der Legion auch, in der Musik. Ich war fast jedes Jahr einen Monat in Frankreich. Konzert, Tournee und dann Champs-Élysées mit der Musik.
Ja, ist es nicht dann der Alltag, dann, wenn man zurückkommt, ist es dann. Leicht wird das nicht zu bewältigen sein, oder?
Das ist individuell natürlich gesehen, aber für mich war es nicht leicht.
Also ich habe eigentlich also keine Probleme gehabt, ich war staatenlos. Trotzdem habe ich so einen staatenlosen Pass gekriegt und habe mich sofort bei einer amerikanischen Firma als Verkäufer bei einer EDV-Firma beworben. Und der Generaldirektor hat gesagt, na den Legionär, den schaue ich mir an. Und bin dort dann als Verkäufer eingetreten und war 10 Jahre der beste Verkäufer dort in der Firma.
Wie ist bei Ihnen gelaufen?
Also was genau?
Der Entschluss, dort einzurücken, die Jahre dort und mit Verwundung. Und Sie haben auch gesagt, Sie haben ein bisschen eine Vergleichsmöglichkeit vom Chorgeist zu den anderen Gruppen oder speziell Amerikanern oder so, wo Sie gesagt haben, Sie waren da schon aktiv oder Sie haben das. Sie waren auch im Irak später oder so weiter. Also haben
ja,
Sie
ja, aber völlig unabhängig von der Legion. Also
ich weiß, aber das ist nur, Sie haben ein bisschen eine Vogelperspektive, wenn Sie das beurteilen, die Legion, wie sie sich darstellt. Oder wie es für Sie war.
Na, man kann es überhaupt nicht vergleichen. Also wenn du in der Legion bist, also du bist in einer eigenen Welt. Du bist irgendwie in so einer. Man könnte fast sagen, wie so eine geschützte Blase drin.
Ja.
Weil es gibt eigentlich nicht viel rundherum, was dich interessiert. Also bei mir war es zumindest.
Man hat wahrscheinlich kaum Zeit oder sowas.
Absolut.
Das ist
also man hat auch nur. Also bei mir war es so, ich habe nur sehr begrenzte Interessen gehabt. Und ich war damit beschäftigt, damit zurechtzukommen. Beziehungsweise mit meinen Aufgaben zurechtzukommen, weil das ist nicht einfach. Also du musst ja wirklich körperlich und auch geistig auf einem völlig anderen Level operieren und das täglich. Das ist, also du bist sehr beschäftigt damit.
Okay. Das heißt, man wird so gefordert. Was haben Sie gemacht genau?
Also ich war Aufklärer in der Kavallerie.
Kavallerie heißt?
Panzer.
Okay.
Was eigentlich keine Panzer sind, sondern nur etwas größere Aufklärungsfahrzeuge mit einer 105er Kanone, wie es bei uns damals war. Die haben jetzt neue Fahrzeuge. Mhm. Aber die waren in meiner Einheit nicht vertreten. Wir haben nur kleine gewanzerte Fahrzeuge gehabt, eben für die Aufklärung.
Das ist auch, wenn er sagt, jetzt kein Vergleich zwischen den Einheiten da, die ja genannt werden, auch kein Vergleich, könnte man sagen, zwischen der Ausrüstung, Bewaffnung von heute und der von gestern, also unserer Zeit. Das ist ein enormer Fortschritt, der da stattfindet.
Das heißt, ihr seid so mit relativ wenig...
Wir sind noch sehr archaisch ausgerüstet gewesen.
Ja, die repetieren die alten. Ja, das heißt aber, wo waren Sie im Einsatz?
Elfenbeinküste.
Also Afrika, fast die ganze Zeit oder?
Hauptsächlich ja. Also wir waren von Ende 2002 bis, bei mir war es Ende, also November 2004, waren wir quasi in Afrika im Einsatz, auf der Elfenbeinküste im Einsatz.
Durchgehend? Und das
nein, nicht durchgehend. Also du bist 4 Monate dort oder manchmal 6 Monate, dann bist du wieder eine Zeit lang zurück im Regiment, weil du vielleicht Service übernehmen musst, das Kompanie oder was auch immer. Mhm. Da gibt's schon teilweise Sachen, die ein bisschen, über die man nachdenken muss, wenn man es nicht ganz versteht. Wenn man vom Einsatz zurückkommt, damit man am Monat das Regiment
dass man es praktisch verdaut, verarbeitet?
Nein, gar nicht. Es war einfach die Einteilung damals. Du bist jetzt 4 Monate dort mit deiner Kompanie und dann machst du das 4 Monate oder 2 Monate, was auch immer. Und dann gehst du wieder zurück.
Mhm. Dazwischen kein Bezug von den Tätigkeiten her? Oder?
Nicht zwingend. Es kann auch sein, dass das Regiment zurückkommt für Ausbildung. Mhm. Bei uns war es damals so, wir sind zurückgekommen, wir haben neue Infrarotbrillen gekriegt und so weiter. Mhm. Dann sind wir zurückgekommen nach Frankreich, haben da die Ausbildung dafür gemacht. Waren dann insgesamt 4 Monate quasi in Alarmbereitschaft, haben uns dort quasi wieder neu organisiert, was auch immer, und sind dann wieder zurück in den Einsatz.
Okay. Wie ist es dann bei Ihnen gelaufen mit der Verwundung?
Ja, dann das kann ich mir nicht erinnern, ich bin erst 38 Tage später wieder aufgewacht.
Und das war Mine oder was?
Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Erinnerung, mir ist halt erzählt worden, es war ein Granatsplitter. Von irgendwelcher Grand Mörser oder RPG-7, so irgendwas. Mhm. Ja, und ja, 38 Tage später bin ich wieder aufgewacht in einem Krankenhaus in Abidjan.
Okay, das war es dann damit. Haben Sie heute noch Beeinträchtigungen? Oder?
Nein. Also man merkt danach, es fehlt was. Mhm. Aber es ist schwierig zu sagen, was. Also,
Sie sind dann noch
so wirklich 100% ist man dann auch nicht mehr.
Ja, nach so langer Zeit im Koma ist es wahrscheinlich nicht einfach. Sie sind zurückgekommen nach Österreich und der Wechsel dann praktisch wieder auf ein ziviles Leben, ja, ich stelle mir das nicht sehr leicht vor.
Du kommst da nicht ganz zurück, also ich zumindest nicht. Vielleicht schaffe ich, ich glaube, der Presse hat es ganz gut geschafft, ich nicht. Also so wirklich ganz zurück.
Beruflich?
Ja, naja, beruflich ist es sehr schwierig. Also ich war danach dann, ich meine, es war alles in Ordnung, bis zu dem Tag, wo ich die Staatsbürgerschaft verloren habe. Weil ich war halt dann in Afghanistan und Irak unterwegs mit privaten Firmen.
Das habe ich vorher gemeint, Sie haben eine Vergleichsmöglichkeit oder sowas mit anderen.
Nein, das ist überhaupt kein Vergleich. In so einer Firma, gut, das ist halt einfach ein Job. Da ist halt einfach der Job, okay, du beschützt halt eben das Haus, den Typen oder diese Lieferung.
Da gibt es keinen Chorgeist, das ist einfach...
Jein. Ich meine, es weiß natürlich jeder, wenn du in einen Hinterhalt fährst, dass wenn du dich auf den nicht verlassen kannst, dass das nicht funktioniert, dann stirbt halt der ganze Konvoi. Mhm. Aber so wie in der Legion, also dass du mitten in der Nacht aufwachen kannst und nach links greifen und nach rechts greifen und du weißt, da sind jeweils 15 Leute, die für dich sterben, wenn es sein muss, ja. Also sowas hast du nicht. Also, und das, was ich vorhin gemeint habe, wenn du da rauskommst, du bist... ein sehr, sehr einsamer Mensch einmal, die erste Zeit.
Das denke ich mir, ja. Das ist wie weggerissen. Das ist eigentlich ja, wie die Heimatfamilie weg.
Praktisch. Und für mich waren halt dann diese Jobs dann halt quasi so ein bisschen mein Ausweg, weil es ja doch sehr ähnlich war.
Vom Abenteuergeist her natürlich, vom Einsatz her?
Ja, so nein, nicht wirklich Abenteuergeist, weil du eigentlich, also in so einer Firma, du hast ja keinen kämpfenden Auftrag. Du bist zwar dort und du fährst durch die Krisengebiete durch, aber es ist jetzt nicht deine Aufgabe, dass du dort einen halben Tag lang kämpfst oder was Gott wie viel Taliban umbringst oder sonst irgendwas. Das ist gar nicht deine Aufgabe. Ja. Das interessiert dich gar nicht. Und du hast ja gar nicht die Ausrüstung dafür. Mhm. Bei Anfangs zum Beispiel, Ende 2005, Anfang 2006, also da waren wir unterwegs mit 30 Patronen. Du warst gar nicht ausgerüstet dafür, dass du dort nicht blöd herumkämpfst. Die Aufgabe ist, dass du verschwindest mit der Ladung oder mit der Schutzperson, was auch immer. Das ist.
Das heißt, also, ein Hinterhalt oder sowas hätte gar nicht eigentlich ordentlich abgewickelt werden können mit so einer Mini-Munition?
Schwierig, ja. Das war am Anfang sehr schwierig, was natürlich dazu geführt hat, dass sie viele eben, also viele Firmen haben sich dann zum Beispiel auch Schwarzmarktwaffen gekauft. Wie zum Beispiel die Firma, wo damals dieser Nussbaumer draufgegangen ist. 2006 war das. Mhm. Das war ehemaliger vom Jagdkommando, Bert Nussbaumer, glaube ich, hat er geheißen gehabt.
Der Name sagt irgendwas, aber ich weiß
nicht. Ja, das war 2006, der hat für so eine Ghetto-Firma gearbeitet. Also Sicherheitsfirmen, die sind ja damals herausgesprochen.
Ist ja fast verbrecherisch, die Leute mit so,
absolut.
Mit so einer Ausrüstung
absolut
ziehen lassen.
Ja, aber es liegt aber auch daran, weil es war ja nicht die Aufgabe, dass du jetzt wirklich dort herumkämpfst. Mhm. Es war sehr schwierig organisatorisch am Anfang. Da hat es sehr viele Probleme gegeben, dass zum Beispiel hauptsächlich amerikanische Firmen dann keine Waffenlizenzen gehabt haben, um Waffen von Amerika in den Irak zu importieren, was dazu geführt hat, dass die natürlich dann am Schwarzmarkt eingekauft haben.
Also jeder für seinen eigenen Schutz praktisch, oder? Genau. Die Firma, damit das...
Und da sind halt dann die wüstesten Geschichten rausgekommen.
Wenn Sie zurückblicken, positiv und negativ, die einschneidendsten Erlebnisse, Erfahrungen, wenn Sie darüber sprechen wollen?
In der Legion.
Generell oder vergleichsweise.
Ja, nein, ich würde sagen, bleiben wir bei der Legion. Also ich glaube, das Schlimmste oder eines der Sachen, die mir am allermeisten im Kopf geblieben sind, war zum Beispiel, wenn wir Kinder von einer Schokoplantage rübergeholt haben. Also du hast Kinder gehabt, die sind in die umliegenden Länder wie Burkina Faso und so weiter entführt worden, über die Grenze geschmuggelt auf die Elfenbeinküste, um sie dort eben auf Kakaoplantagen zu versklaven. Und da hast du oft, die Jüngste, was ich gesehen gehabt habe, das war ein vierjähriges Kind, also ein vierjähriges Mädchen. Also das bleibt da dann schon im Kopf.
Also diese Geschichten hört man immer von Afrika, also ob es jetzt Ruanda ist oder sowas, wo den Leuten wirklich...
Also ein Menschenleben zählt dort nichts.
Ja.
Also ich bin dort, also es war das erste Mal in Afrika als 19-jähriger Bub. Also du bist kein erwachsener Mann mit 19, das ist einfach so. Das habe ich dort sehr schnell rausgefunden. Und wenn du halt dann einmal mit einem Konvoi steckst, weil 500 Meter lang ein Leich nach der anderen auf der Straße liegt, nach einer ethnischen Säuberung, also solche Sachen, die bleiben da dann schon drin eine Zeit lang.
Aber man hat dann schon auch das Gefühl, wenn man sowas erlebt wie die Kakaoplantage, dass man ja was Gutes tut. Dass man
ja, absolut. Also, es gibt für mich nicht den geringsten Grund, irgendwas zu bereuen. Also ich kann mir nicht den allergeringsten Vorwurf machen.
Nein, das ist also... Das absolut.
Also diese Bullshit-Geschichten von irgendwelchen Deserteuren, die glauben, sie müssen jetzt irgendwelche tollen Geschichten erzählen, weil sie es eh nicht länger wie einen Monat durchgehalten haben, wo keine Ahnung, also da gibt es ja die wüstesten Geschichten, wo sie ganze Dörfer auslöschen, für einfach nur zum Spaß und zum Blödsinn. Also das ist alles Schwachsinn.
Ich habe übrigens etwas erwähnt, das Jagdkommando, da haben wir doch einen ehemaligen Legionär dort gehabt, gell, der sich dort... Was hat er gemacht?
Naja, er war bei den Fallschirmjäger in der Legion und ist dann zurückgekommen, ist dann zum Jagdkommando und hat dort Ausbildung, war ausbildend im Jagdkommando dann.
Das passt perfekt.
Ja. Und wir haben ihn dann begraben, er ist dann verstorben und das ganze Jagdkommando inklusive den kommandierenden Oberst waren bei seinem Begräbnis dabei am Zentralfriedhof.
Das Jagdkommando hat ja noch drastisch weniger Leute wie die Legion.
Ja gut, das ist aber wieder eine Spezialeinheit, das ist wieder was anderes. Ja. Die Legion, das sind Schocktruppen. Ja, komm, das ist eine Spezialeinheit.
Das ist natürlich ein anderes Thema, die Bezahlung heute und damals bei uns. Nicht, das
der Ausdruck gefällt mir Schocktruppen, das habe ich so noch nie gehört.
Naja, wie die Marines, das ist im Grunde dasselbe.
Okay, also die...
Oder die Gurkas.
Ja, die, wo ich einfach eine vor und also...
Genau.
Die Situation bereinige.
Also wenn die weißen Käppis auftauchen, Staub.
Also wir haben einmal in Algerien 63, da war der Krieg schon zu Ende, Manöver gemacht, also in der Nähe vom Flughafen, von Oran. Und da sind auch amerikanische Einheiten, Ledernacken dort gewesen. Und wir waren also erstes Panzerregiment, zweites Fallschirmjäger und viertes RE, haben auch mit den Amerikanern dann Manöver gemacht. Und nach dem Manöver natürlich Sauferei in den Großhaus. Und dann haben die Ledernacken also groß angegeben, dann haben wir es ordentlich verprügelt, haben sie rausgeschmissen und das war's dann. Das habe ich von den Ledernacken also miterlebt.
Wir haben keine Marines gehabt, wir haben halt den Toulouse voll im Jäger gehabt.
Okay, also als Prügelknaben.
Ja, nicht Prügelknaben, aber Fallschirmjäger und Legionäre in Frankreich, die haben, da gibt es halt eine gewisse Rivalität.
Aber keine Legionsfallschirmjäger jetzt.
Nein, doch natürlich auch. Also wenn sie die zwei treffen, wird es auch nicht anders ausgehen. Also damals zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es heute ist. Mhm. Und in Kassel-Nauderi, wo es Ausbildungsregiment ist, da ist der Toulouse nicht weit, dort ist ein Fallschirmjägerregiment.
Halt reguläre Armee.
Ja, es ist die reguläre Armee.
Ja. Und wenn sie die in die Kneipen treffen?
Ja, dann kann es halt ganz schnell einmal. Also okay. Da geht es vom Armdrucken zur Armdrucken zur Massenschlägerei.
Zur Schallschlacht. Ne?
Das ist passiert.
Ja, aber das gehört dazu. Wenn wir fertig sind, dann trinken wir wieder miteinander Bier und fertig.
Ja, aber jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wenn man das durchgemacht hat, dann hat man eine gewisse. Hat man eine gewisse Stellung erreicht. Ne?
Naja, Stellung.
Dass man gestellt ist, wenn man solche sagen. Dann schreckt dann nicht so bald wieder was. Ne?
Das gehört einfach dazu, das ist Alltag.
Ja.
Zur Ausbildung. Weil das ein Detail ist, dass.
Aber da ist dann immer Bestes für die Legion, das ist einfach so.
Nicht typisch für die Legion, aber für diese Zeit damals. Eines Tages, wir waren gerade auf den Zimmern, ne, nachdem wir marschiert haben, einen Marsch gemacht haben, und plötzlich sagt einer, kommt her, schaut's runter da. Na, was ist? Na, schauen wir runter. Da habe ich ihnen den Eingang gezeigt, wo man reinmarschiert.
Ja,
und das, da, wenn man reinkommt, links ist eine Betonplatte gewesen. Und da sind drei Tote gelegen. Und wir mussten dann an denen vorbeigehen und mussten sie anschauen. Es waren drei tote Legionäre, die desertiert sind, von dem Fellergas aufgegriffen wurden.
Gefoltert in der Region?
Entmahnt und Kehle durchgeschnitten. Also da ist wahrscheinlich so manchen da an die Lust aufs Desertieren vergangen.
Ja, gerade Algerien hatte da ziemliche Auswüchse gehabt. Also da war die Grausamkeit, glaube ich.
Ja, aber auf beiden Seiten. Ja.
Auf beiden Seiten ziemlich extrem.
Ja, aber das mit dem Hals durchschneiden, das wird schon geschildert bei der Eroberung oder bei der Besetzung Algeriens durch die Franzosen 1830, ne? Dass das schon eine beliebte Methode war.
Ja, und auch die Geschlechtsteile im Mund stecken und solche Sachen.
Also gut, das haben also Legionäre nicht gemacht, möchte ich dazu sagen. Nein, solche Schweinereien.
Ja. Aber diese Bilder gibt es heute noch von dem Algerienkrieg, von den Fellergas.
Steigerungen auf den Gebieten.
Ja.
In Afrika werden den Frauen halt zum Beispiel die Brüste abgeschnitten, damit
die Frauen nicht ernähren können. Die Eroberung von Dahomey, also wie die Legion gegen die Frauen, Amazonenregimente gekämpft haben, das waren ganz schöne Sauereien. Da hat man Berichte, also was da passiert ist, das ist.
Ja, aber wenn man sowas wie in Afrika erlebt, ich meine, wie steckt man das weg? Oder geht das.
Das ist.
Also, ich kenne es von Kameraleuten, die haben also Wahnsinn, die haben da einen halben Tag schon mitgekriegt, die da dabei waren auch, also und ähnlich schreckliche Erlebnisse gehabt haben. Noch vom ORF, die, ich glaube, ein Leben lang hinten neben der Spur da waren. Also, dass man das.
Ja, wir hatten einen Einsatz in. Jebel Amur, das ist dort gewesen, wo ich also da diese Rebellenfahne also rekuperiert habe. Da hat die Legion 56 Tote gehabt. Ne? Aber wir hatten über 350 Rebellen aufgerieben und der Rest ist dann also geflüchtet. Aber da haben wir also natürlich also viele Tote gesehen.
Wenn man aber sowas überlebt hat, das muss ich kann das jetzt nur leinmäßig sagen, Fürcht man sich bald vor nichts mehr, glaube ich, oder?
Also von Angst habe ich, außer in der Ausbildung und bevor ich in den Einsatz gekommen bin, habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Aber nachher ist das weg gewesen.
Das heißt, man wird ja schon
abgehärtet, ja.
Und währenddessen hast du sowieso keine Zeit dafür.
Okay. Ja, wenn man im Drill ist und auf die Sachen
kommt. Da war das einfach ein normaler, täglicher Ablauf.
Na, da übernimmst du einfach das Training. Und genau deswegen hast du
dieses Training,
das Training, das wir haben. Das ist dann alles nur mein Muskelgedächtnis. Das geht dann zack und du bist ein anderer Mensch.
Während der andere herumzittert.
Da hat man gewusst, könnte sein, dass ich nicht mehr zurückkomme. Nicht? Also man hat es gelebt von einem Tag auf den anderen.
Komischerweise habe ich an das überhaupt nie gedacht, dass ich nicht zurückkomme.
Nein, an sowas denkst du erst viel später. Also ich weiß, ich fange heute erst an, teilweise mir über Sachen nachzudenken, die ich damals erlebt habe. Und das ist jetzt 20 Jahre her fast.
Schwierig, ja.
Also das kommt heute erst. Also ich brauche das sehr lang, bis das wirklich auf mich einwirkt.
Meine Herren, ich danke sehr für das, dass wir heute hier haben sein dürfen. Ich weiß, dass das nicht alltäglich ist. Und danke für das tolle, informative, klasse Gespräch.
Gut, ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen.
Ja, ja. Vielen Dank.
Dann passt es. Ja.